Wir sind von ganzem Herzen dankbar, dass wir hier zusammenkommen, dass wir wieder zusammenkommen und dass wir am Leben sind und dass ihr am Leben seid. Der Apostel Petrus hat Jesus erfahren. Er hat ihn erkannt, so wie er ist. Und dies ist Gottes Ziel mit unserem Leben. Im 2. Petrus, Kapitel 1, sagt der Apostel Petrus im Vers 2, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Das ist der Plan. Und wozu führt das? Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren. Im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe. Die Bruderliebe. Philadelphia. Gibt es eine Gemeinde, die diesen Namen trug? Ja. Jesus in der Offenbarung richtet ein Wort an 7 Gemeinden. Und eine dieser Gemeinden war Philadelphia. Sie hatte den bezeichnenden Namen Bruderliebe. Wir wollen dorthin gehen und auch noch einmal zurückkehren dann zum 2. Petrusbrief. Offenbarung, Kapitel 3 und dort Vers 7. 3, Vers 7 in der Offenbarung. Jesus spricht und bezeugt und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen, und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. In Kleinasien gab es eine Gemeinde mit Namen Philadelphia. Sie lebte in jener Stadt. Und sie erlebte das, was hier beschrieben steht. Und sie war auch wunderbar dazu geeignet, um eine Zeit der Geschichte der Gemeinde Gottes zu beschreiben, die vor jener Zeit sein würde, wenn Laodicea kommen würde. Und wir wissen, dass die letzte Gemeinde die Gemeinde Laodicea ist. Und zuvor haben wir Philadelphia. Gab es eine Zeit vor der heutigen Zeit, in der die Bruderliebe geherrscht hat, in einer Weise, wie wir es heute nicht mehr kennen? Eine Zeit, in der Bruderliebe das Leben der Gemeindeglieder bestimmte? Es gab diese Zeit. Ein Mann namens William Miller begann seinen Dienst im Jahre 1831 in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die größte Erweckungsbewegung seit der Zeit der Reformation entstand und die reinste Bewegung, die es gegeben hatte, nach der Zeit der Urgemeinde. Wer darüber nachlesen will, kann darüber nachlesen. Es ist viel darüber geschrieben worden. Es war eine Bewegung. Man nannte sie schließlich im Jahre 1844 Adventisten, und weil das auf sie zutraf, haben sie diesen Namen freudig auch so für sich in Anspruch genommen. Wer waren sie? Es waren Baptisten, Methodisten, Presbyterianer, Kongregationalisten. Es waren Männer und Frauen aus der Episkopalen Kirche, aus der Christian Connection und vielen anderen. Alle Bandbreite der damaligen protestantischen Welt wurde erfasst durch das Wort des Propheten Daniel und durch das Wort des Johannes. Eine gewaltige Bewegung entstand, die erkannte, dass Jesus Christus vor der Tür stand. Doch wir sind heute noch da. Was ist geschehen? Was ist passiert? Eines ist geschehen. Und es hat seinen Grund und seine Ursache. Wir haben die Bruderliebe verloren. Kommt mit mir für einen Moment, oder bevor wir dorthin gehen, lasst uns dort zuerst hingehen, zurück nach 2. Petrus Kapitel 1. 2. Petrus Kapitel 1. Und seht, in dieser wunderbaren Leiter der Gnade, Leiter der Heiligung, kommt noch eine Sprosse nach der Sprosse der Bruderliebe. Wir schauen dort noch einmal gemeinsam hinein. Es heißt dort in Vers 7, in der Gottesfurcht aber reicht da die Bruderliebe. In der Bruderliebe aber die Liebe, Agape. Und welche Gemeinde folgt auf die Gemeinde Philadelphia? Laodicea. Wozu war die Gemeinde Laodicea also bestimmt? Die Gemeinde der Agape zu sein. Die Gemeinde jener Liebe zu sein, die im Herzen Gottes lebt. Und aus diesem Grund war Jesus 1844 am 22. Oktober noch nicht zurückgekehrt, weil die Bruderliebe sich zwar dargestellt hatte und jede Missionsstation in der ganzen Welt wurde durch das Werk der damaligen Adventbewegung erreicht. Aber neue Aufgaben mussten ihnen noch offenbart werden. Sie hatten die erste Engelsbotschaft aus Offenbarung 14 verkündet mit Vollmacht. Sie hatten die zweite Engelsbotschaft aus Offenbarung verkündet mit Vollmacht. Aber sie hatten die dritte Engelsbotschaft noch nicht erkannt und wurden berufen, Träger der dritten Engelsbotschaft zu sein. Die Erkenntnis des himmlischen Heiligtums. Wusstet ihr, dass William Miller selbst eigentlich das himmlische Heiligtum erkannt hatte und viele und einige wenige andere zu dem Zeitpunkt bereits auch? Das ist ein beeindruckendes Detail. Und jene, die damals durch eine große Enttäuschung schritten, waren zwar enttäuscht, aber nicht entmutigt. Bist du enttäuscht worden? Meinst du, Jesus ist enttäuscht? Meinst du, Jesus ist enttäuscht? Sehr enttäuscht, aber niemals entmutigt. Es gibt ein Buch über Georg Müller, niemals enttäuscht. In einer gewissen Weise brauchen wir niemals enttäuscht zu sein. Aber wir wissen, es gibt eine Form der Enttäuschung, die ist keine Sünde. Und wenn Jesus selbst, wie uns gesagt ist, enttäuscht ist, heißt das nicht, dass seine Bruderliebe, dass seine Agape-Liebe im Geringsten geringer geworden wäre. Aber was ist geschehen? Am 22. Oktober 1844 tritt Jesus in das himmlische Allerheiligste ein, um seinen letzten Dienst für die Welt zu tun. Yom Kippur begann, der große Versöhnungstag. Bis in das Jahr 1852 hinein waren wir heiße Laodizeaner. Wir waren erfüllt von Brüderliebe gewesen und wir wurden von der Agape-Liebe erfüllt. Doch dann geschah etwas, was nicht in diesen wenigen Minuten ausgeführt werden kann. Und was da geschah, war so dramatisch, dass jenes helle Licht der Liebe, das im Herzen geschienen hatte, ausging. Und seitdem hat Gott nicht zugelassen, dass viele Menschen mehr Zugang zur Gemeinde der siebenten Tagsadventisten gefunden haben. Denn um es in den Worten von James White selbst zu sagen, sie wäre nur zerrissen worden in unseren Reihen. Gott aber ist in der Lage, uns nicht nur die Bruderliebe zu erneuern, sondern in uns auch jene Agape-Liebe zu schaffen, die da sein wird, bevor Christus wiederkommt. Seht, wir befinden uns heute auf der Zielgeraden. Jesus kommt und die letzten barmherzigen Lichtstrahlen, die letzte Gnadenbotschaft für die Welt ist eine Offenbarung seines liebevollen Charakters. Gottes Kinder sollen seinen Glanz offenbaren. In ihrem eigenen Leben und Wesen soll sich zeigen, was Gottes Gnade für sie getan hat. Liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, ich befand mich vor kurzem in Amerika und möchte mit dieser Erfahrung schließen. Wir werden zum Abschluss Jesaja 60 lesen, die ersten Verse. Und ich befand mich auf der Rückkehr einer für mich sehr bedeutsamen Reise. Und als ich in dem Flugzeug, das mich von San Antonio, Texas, bringen sollte, nach London saß, waren wir bereits über den Atlantik geflogen, ein gutes Stück. Und wir erwarteten, dass wir bald landen würden. In London, England. Und schließlich landeten wir. Und wir hören, wie von vorne uns gesagt wird, willkommen in Philadelphia. Aus Sicherheitsgründen, wie uns erklärt wurde, war die Maschine über den Atlantik zurückgeflogen. Und ich weiß nicht, warum sie nicht nach New York oder Boston oder Washington flog, aber sie landete in Philadelphia. Dort hatte ich etwas Zeit. Gott hatte es gefügt, dass im selben Flugzeug ein junges Ehepaar saß, das auch mit uns hier sein wird. Raluca und Roman Riel. Und es gäbe dazu einiges Schöne zu sagen. Also Gesundheitsmissionare befanden sich auf diesem Flug, wir treffen uns und wir befinden uns in der Stadt Philadelphia. Philadelphia, der Geburtsort der modernen Demokratie. Philadelphia, jener Ort, an dem in der berühmten Independence Hall die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika im Jahre 1776 unterzeichnet wurde. Und etwas später im Jahre 1783 die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika. Und es war meine Absicht, dort zu sein. Und ich bin hin mit dem Zug, aber die kostenlosen Tickets waren vergeben. Um 5 Uhr könnte ich wieder kostenlos hinein. Aber um 5 Uhr musste ich zurück zum Zug. Der Herr hatte es gefügt. Denn jetzt im kommenden September wird wahrscheinlich, zumindest wird er in dieser Stadt sein und wahrscheinlich auch seine Füße in die Independence Hall treten. Papst Franziskus. Das Papsttum wird in seiner Macht entstehen. Der Antichrist ist wieder da. Seine tödliche Wunde ist fast geheilt. Die Sonntagsgesetze stehen vor der Tür. Wir haben mindestens einen Bruder in unserer Mitte, der Aufklärung geben kann, wie stark die Sonntagsbewegung heute bereits ist. Der Kampf gegen Gottes Gesetz wird jetzt im amerikanischen Parlament geführt werden. Franziskus wird eine Sprache sprechen, die verstehen, die seine Sprache verstehen. Der Rest wird den Eindruck haben, es war eine gute Ansprache über Bruderliebe. Und er wird über Bruderliebe sprechen, mit Gewissheit. Der Stellvertreter Satans auf Erden, an jenem Ort, an dem die amerikanische Demokratie, die über diese Welt gegangen ist, begann. Treue Glaubensgeschwister, ich möchte euch einladen zum Abschluss, weil unsere Zeit abgelaufen ist, Jesaja Kapitel 60 mit mir für einen Augenblick noch aufzuschlagen und seht einmal, was hier steht. In Jesaja Kapitel 60, dort heißt es, Vers 1, mache dich auf, werde Licht. Sobald die Bruderliebe in deinem Leben erneuert ist, sobald du den Begriff der Bruderliebe bis aufs Äußerste in deinem Leben erfahren hast, wird Agape aus dir strahlen. Und Gott sagt nicht, du brauchst warten, bis dieser äußerste Punkt der Bruderliebe erreicht ist. Beginne. Koste es deinem Fleisch und deinem Ich, was es wolle, den Bruder so zu lieben, wie einst die Männer und Frauen der großen Adventbewegung. Und der Schmerz, jener Schmerz, den es dich kostet, wenn du die Zusagen der Bibel für dich in Anspruch nimmst, die dir sagen, du bist mein geliebtes Kind, du bist gereinigt durch mein Blut, du bist mein. Es ist keine Sünde mehr in dir durch mein Blut und den Glauben an mich und ich bewahre dich vor dem Fall. Es kostet einen Schmerz, das zu glauben. Sobald du bereit bist, diesen Schmerz in deinem Fleisch zu erleiden, um glauben zu können, dass Christus dich gereinigt hat, wird ein Sprungquell der Bruderliebe aus dir fließen, der heilend für alle wirken wird, die sich danach sehnen, erneut Philadelphia zu sein. Der Herr segne dich.